In der vergangenen Woche hatten wir uns mit der philosophischen Perspektive auf den Tod befasst, die Martin Heidegger 1927 in seinem berühmten Buchfragment Sein und Zeit entfaltet. Wie andere Intellektuelle der ersten Jahrzehnte nach 1900 reagiert unter anderem Heidegger in diesem Text auf den Naturalismus seiner Zeit. Das heißt auf die biologisch-medizinische Analyse des Todes, die zu dieser Zeit schon blickprägend ist. Der individuelle Tod ist objektiv nichts anderes als eine nützliche physiologische Einrichtung im Kontinuum des biologischen Lebens. Das mag aus Heideggers Sicht die Perspektive der Naturwissenschaft auf ihre Objektwelt, sein, die, wie er es nennt, seinsmäßige Bedeutung des Todes, ist jedoch damit noch in keiner Weise verstanden. Das ist die Kritikperspektive, die Heidegger mit anderen Lebensphilosophien seiner Zeit, die es auch gibt, die ich hier nicht behandelt habe, teilt. Wenn Heidegger seinsmäßig sagt, dann meint er damit nicht die persönliche, die lediglich subjektive Bedeutung des Todes, sondern er will dessen allen naturwissenschaftlichen Abstraktionen vorgelagerte faktische Bedeutung freilegen. Und das ist eine Bedeutung, die ihrerseits nicht etwa sozusagen nur eine subjektive ist, sondern einen umfassenderen Wirklichkeitsgehalt hat. Heidegger interessiert sich also für das Existenzielle oder in seiner Sprache das existenziale Wesen des Todes. Die heideggersche Denkfigur ist radikal, nämlich einerseits, das hatten wir gesehen, radikal pathetisch. Wir sind in die Endlichkeit unseres Lebens geworfen. Das ist eine Formulierung, die er verwendet. Und so sind wir dem Tod nicht erst irgendwann am Ende unseres Lebens, sondern als Struktur unserer Zeiterfahrung bereits immer schon ausgeliefert. Andererseits enthalten Heideggers Thesen neben diesem Pathos des Ausgeliefertseins, des Geworfenseins, auch einen starken Aufforderungscharakter. Das Sein zum Tode ist wesenhaft Angst, so stellt Heidegger fest. Das aber heißt für ihn, wir müssen uns dem Faktum dieser Angst stellen, den Tod als äußerste Möglichkeit erkennen und in diesen Möglichkeitscharakter quasi vorlaufen, um den je eigenen Tod als Ausgangspunkt einer ganz eigenen, einer eigentlichen Lebenshaltung für uns zu ergreifen. Jemeinigkeit des Todes, Vorlaufen zu diesem Tod und Ergreifen seiner, in einer Art Perspektivwechsel, als ureigenste Möglichkeit, die wir für uns selbst auf der Erfahrungsebene, aber auch als neue Perspektivierung unseres Lebens gewinnen können. Heidegger arbeitet mit dieser Aufforderungsfigur hier nicht nur mit dem Gedanken eines existenziellen zu sich selbst Kommens, das möglich ist, also eine Art ethischem Appell an den Einzelnen, sondern, das hatten wir auch gesehen, er nutzt auch die Folie der Unterscheidung von Alltäglichkeit und Ausnahme und legt sie sozusagen hinter diesen ethischen Appell. Im normalen Dahintreiben leben wir, leben die meisten, seins vergessen, fliehen den Todesgedanken und verschieben ihn auf ein später Mal, das uns angeblich nichts angeht, bis es soweit ist. Diese Verfallenheit, diese normale, alltägliche Verfallenheit an das Mann gilt es nach Heidegger, auf dem Weg, zu dem er aufruft, dem Weg des Mutes zur Angst, zu durchbrechen, um eben jenes eigentliche Verhältnis zur Jemeinigkeit des Todes, zu diesem Alleinsein angesichts des Seins zum Tode zu finden und darin dann wiederum ein neues eigentliches Verhältnis zum eigenen Leben zu begründen. Man kann Heideggers Todestheorie wie seine Philosophie überhaupt vielfacher Kritik unterziehen. Man kann seine Überlegungen als Existenzgeschwafel abtun oder als gefährliche Mobilisierungsideologie betrachten und vor ihnen warnen. Aber unterschätzen sollte man weder die Originalität noch die Wirkung des von Heidegger angebotenen Blickwinkels, der tatsächlich in der Zeit damals, also in den endenden 1920er Jahren, aber auch seitdem bisher, auf der Höhe der modernen, durch die Naturwissenschaften geprägten Diskussion, das Ruder gewissermaßen herumwirft und die existenzielle Perspektive aufs Neue stark zu machen vermag. Die biologische und auch die sozialökonomische und sozialdarwinistische Perspektive von außen auf ein vermeintlich großes Ganzes von Population und Leben wird durch dieses existenziale Herangehen durchbrochen. Die Expertensicht der Naturwissenschaftler erscheint plötzlich als ein abstrakter Sonderfall, als eine Perspektive, die sich maximal weit vom Leben entfernt, von jenem Sein, in das wir getaucht sind und mit dem wir als endlich Existierende immer schon leben, handelnd konfrontiert sind. Der Tod taucht mit Heidegger gewissermaßen näher, als er je war, als Struktur im Inneren des Lebens auf. Nicht des Lebens so ganz allgemein, sondern im Inneren der allerpersönlichsten Lebenshaltung, der Einstellung des zur Einsicht in die Jemeinigkeit der Existenz und zur Einsicht in eine bestimmte Zeitstruktur von Endlichkeit verurteilten Individuums. Dieser Dualismus, mit dem Heidegger operiert, vergessen, verlieren, verdrängen, fliehen auf der einen Seite oder eben das gerade nicht tun, der enthält eine Alternative, die ich in den letzten beiden Vorlesungswochen auch schon als allgemeinen Befund, was die Moderne und ihr Verhältnis zum Tod angeht, skizziert hatte. Verschwindet der Tod in der Moderne tatsächlich als eigenständige Macht, als ontologische Größe, als das dunkle Etwas, das uns packt, überfallsartig ereilt oder gar holt, das dem Leben als eine Art starkes, symmetrisches Gegenstück gegenübersteht, verschwindet diese Vorstellung vom Tod? Ist der Tod in der Moderne tatsächlich nur noch Lebensende, nur die Abwesenheit von Leben, so wie die biologisch-biomedizinische und vielleicht auch die soziologisch-sozialdarwinistische Perspektive es nahezulegen scheint, die den Tod letztlich als geradezu lebensdienliche Selbstaufhebung und Selbstzerstörung von Leben analysiert? Oder, das wäre die andere Alternative, geht der Moderne, eben weil sie die Lebensperspektive so eindeutig präferiert, in Wahrheit das Verhältnis zum Tode verloren und sie muss dieses Verhältnis neu rückgewinnen, den Tod gewissermaßen neu entdecken, weil sie den Kontakt zu ihm verloren hat und namentlich das 20. Jahrhundert dann womöglich die Jahrtausende alte Todeskultur Europas gewissermaßen verwildern ließe. Diese Sicht der Dinge, diese große Alternative, Verschwinden des Todes in der Moderne oder aber Zugriff, ihn wieder zu erlangen oder zurückzugewinnen, diese Sicht der Dinge, dass die Moderne in der Tat den Tod zu verlieren begonnen hat, war in den 1960er Jahren, 1970er Jahren die dominierende Perspektive. Jedenfalls für die sozial- und kulturgeschichtlichen Analysen. Ich hatte hierzu das wichtige Buch des Historikers Philipp Ariès schon genannt. Geschichte des Todes, das ist der Titel dieses Buches, ist erschienen im Jahr 1978. Bei Ariès wird in einem eindrucksvollen großen Bogen über das Mittelalter bis in die Moderne, vor allem die moderne Medikalisierung von Sterben und Tod, also das Einrücken des Todes in den Bereich der Krankheit, in diesem Sinne eines Verschwindens des Todes beschrieben. Das 20. Jahrhundert verdrängt, das analysiert Ariès in vielen eindrucksvollen Details, den Tod aus dem öffentlichen Raum. Es schafft nahezu alle todesbezogenen Alltagspraktiken ab und es verlagert das Sterben wie auch die Entsorgung der Leichen in geschlossene Einrichtungen hinein, in denen eine geradezu technische Perfektion im Umgang mit den Körpern gepflegt wird. Die Erlebensdimension für die Beteiligten sich aber entsprechend brutal verkürzt. Also in diesen Einrichtungen, medizinischen Einrichtungen, ist für den oder die Sterbende selbst kein Erleben des Todes wirklich mehr möglich. Das gilt aber auch für alle, die mitbetroffen sind, die einen Tod teilen, begleiten, miterleben oder auch verstehen, also gesprächsweise mit ihm umgehen wollen. Ariès beschreibt, wie in den klinischen, in den medizinischen Institutionen für genau dieses zunehmend weniger Platz ist. Ihm fällt etwa aber auch auf, dass die romantische Vorstellung vom schönen Tod, also schon im 19. Jahrhundert die Vorstellung vom schönen Tod, versinnbildlicht durch das sanfte Dahinschwinden eines jungen Mädchens etwa, den Tod mit einer Art Pflicht zur Stille überzieht. Also auch die Beschaffenheit des Todes wird im Zuge der Moderne anders und in bestimmter Weise bebildert. Der gute Tod erscheint, so Ariès, als der leise Tod, das lautlose Dahinsinken, Niedersinken gewissermaßen. Gebrüll, Toben, Auffälligkeit, sei es aufgrund von Schmerzen, sei es, sagen wir, aufgrund von Triumph oder Staunen oder aus dem Willen heraus, sich zu verabschieden, noch etwas mitzuteilen, überhaupt das Sprechen im Zusammenhang mit dem Tod, das wird bereits im 19. Jahrhundert eigentlich auf der symbolischen Ebene immer weniger gezeigt. Der Tod wird also stiller im 19. und 20. Jahrhundert, sodass Scham und ein Gebot der Diskretion, eine Ästhetik des Unhörbaren, die moderne Unsichtbarkeit des Todes zu begleiten scheint. Also jetzt liegt das sehr breit an, nicht nur, dass wir im öffentlichen Raum keine Praktiken mehr haben und sehen, sondern auch, dass der Tod selbst sich zu so einem stillen, lautlosen Geschehen entwickelt, in der Stilisierung, in der Kunst, aber auch was die moralischen Gebote rund um das Sterben angeht. Das sind Befunde, die er verdichtet zu dieser These vom Verschwinden des Todes. Nun geht der Topos vom Verschwinden des Todes, namentlich in der modernen Medizin, nicht allein auf Ariès zurück. Es gibt weitere Klassiker, die sich nennen lassen, etwa ein Buch von Ivan Illich mit dem Titel Die Nemesis der Medizin, 1976 erschienen, also kurz vor dem Buch von Ariès. Und dann ein sehr wichtiger Titel, auf den ich heute noch ausführlicher eingehen möchte, bereits 1969 erschienen, also einige Jahre vor Illich und Ariès, wahrscheinlich eines der meistverkauften Bücher des ganzen 20. Jahrhunderts. Das Buch On Death and Dying, auf Deutsch erschienen unter dem Titel Interviews mit Sterbenden, geschrieben von der US-amerikanischen Ärztin Elisabeth Kübler-Ross. Das Buch von Kübler-Ross schlug seinerzeit tatsächlich in der gesamten westlichen Welt, man kann ruhig sagen, wie eine Bombe ein. Mal Neugierfrage, wer kennt das? Aha, also die Jüngeren nur sehr zum Teil. Aber schon mal gehört? Also damals war das ein Titel, ich würde sagen, ein Buchtitel, den wirklich alle kannten und die allermeisten hatten das Buch zu Hause und auch schon reingelesen und sich drin festgelesen. Der Erscheinungszeitpunkt 1969 ist nicht irgendein Jahr, sondern ein Jahr des sozialpolitischen Aufbruchs in vielerlei Hinsicht und ein Jahr, in welchem die Gäste des Durchbrechens eines Schweigens, des Widerstandes gegen institutionelle Vorgaben genau passte, die Geste, die in diesem Buch auch drinsteckt. Das Buch Interviews mit Sterbenden entstand, das betont Kübler-Ross im Text auch ausdrücklich, im Rahmen eines gegen die Klinik, in der es stattfand, nur gegen Widerstände durchgesetzten Forschungsprojekts. Und das Buch wurde in dem Sinne als Tabubruch wahrgenommen. Es feiert sich ein Stück weit auch selbst als Tabubruch und es feiert sich als, oder es tritt auf, als programmatischer Neubeginn eines besseren, aufmerksameren und respektvolleren Umgangs mit dem Tod. In Institutionen wie der Klinik, aber auch in Heimen und so weiter. Bevor ich auf Kübler-Ross, auf die 1970er Jahre und auf die seither einsetzende neue Aufmerksamkeit für den Tod eingehe, Halten wir zunächst noch einmal inne und versuchen wir an dieser Stelle einen Überblick, weil ich jetzt einen sehr großen Sprung mache. Ich könnte noch eine ganze Vorlesung über Theorien des Todes im 20. Jahrhundert hier an dieser Stelle eigentlich einschieben. Deswegen noch mal ein kurzer Orientierungsversuch, bevor wir dann in die 70er und 80er Jahre einsteigen, weil wir ja wirklich jetzt mit Heidegger da eine Riesenspanne eigentlich überspringen, wenn wir von Heidegger den großen Schritt tun. Es ist umso schwieriger, sich historisch zu orientieren im vielfältigen Feld von historischen Phänomenen und Theoriegeschichte, wichtig von unwichtig zu unterscheiden, je näher man der eigenen Gegenwart kommt. Und mit dieser Phase jetzt, 60er Jahre, 70er Jahre, Diskussionen bis heute, sind wir der eigenen Gegenwart sehr nah. Es ist daher schwer, aus diesen Diagnosen, die ich genannt habe, einerseits einer Entwertung, einer öffentlichen Unsichtbarmachung bis hin womöglich zur Ersetzung des Todes durch Diskurse und Techniken eines bloßen Lebensendes, also aus Diagnosen einerseits diesen Typs und andererseits den nicht vielen, aber wirksamen emphatischen Existenzialismen, die den Tod so stark machen, so bedeutsam aufladen, Philosophien à la Heidegger, aber auch, ich hatte den Namen schon genannt, Sartre, ein weiterer Name, den man nennen könnte, wäre Jankelevitsch und andere Philosophen. Also aus diesen anderen, diesen den Tod stark in den Mittelpunkt drückenden Philosophien des 20. Jahrhunderts ein schlüssiges Gesamtbild zu gewinnen. Was ist denn nun? Verschwindet er? Gewinnt er neue Bedeutung? Es ist auch nicht einfach, die im Ganzen ja mindestens drei Ebenen zueinander ins Verhältnis zu setzen, mit denen wir konfrontiert sind, wenn wir so Großdiagnosen wie die von Ariès versuchen ernst zu nehmen. Da spielen ja ineinander die Realitäten zum einen des Alltags in den Kriegen und nach den beiden großen Kriegen, dann die naturwissenschaftlich orientierten institutionellen Realitäten in den Professionen, die sich mit dem Tod beschäftigen und den Institutionen, also Kliniken beispielsweise, als zweite Dimension. Das ist ja eine vom Alltag deutlich auch unterschiedene Zone. Naturwissenschaftliche Diskurse, biomedizinische Diskurse, soziologische Überlegungen und so weiter, die dazugehören. Und dann gibt es da drittens dieses Feld, in das Heidegger beispielsweise gehört, die ich nenne das mal Höhenkammliteratur der philosophierenden Intellektuellen des 20. Jahrhunderts. Wenn wir das versuchen, das nochmal auseinander zu sortieren und durchzuprüfen, wie das mit dem Verschwinden des Todes auf diesen Ebenen bestellt sein mag, dann können wir wahrscheinlich sagen, nicht nur aus den Befunden der Kulturhistoriker, sondern auch aus der zum Teil von uns selbst erlebbaren Alltagsperspektive, ist an dieser These vom Verschwinden oder von der Inversion, wie Ariès das ja genannt hatte, von der Profanisierung des Todes, seinem Einschmelzen bis auf wenige mehr oder weniger lapidare Bausteine, dann ist an dieser Diagnose, also wenn wir uns da kulturhistorische und alltagshistorische und unsere eigenen Überlegungen zusammenziehen, durchaus etwas dran. Dieser Befund ist sehr plausibel. Nehmen wir etwa das Verschwinden einer öffentlich angezeigten und entsprechend öffentlich auch relevanten Trauerphase, wenn jemand stirbt. Die Gesellschaft legt heute um der Trauer willen keinerlei Pausen mehr ein. Und das war früher vollständig anders. Ein Beispiel. Anfang des 20. Jahrhunderts werden Leichenzüge auf öffentlichen Flächen verboten. Das hat es über Jahrhunderte immer gegeben, dass wenn Leichenzüge unterwegs sind, dass das erstens durch den öffentlichen Raum geschieht und das zweitens natürlich das, was man so Verkehr nennen könnte, also alle anderen, die unterwegs sind, anhalten müssen. Das wird aber, 1910 gibt es da, es gibt eine schöne historische Untersuchung, in den Großstädten verboten, weil es sich um eine Verkehrsstörung handelt. Das Leben der Großstadt wirkt so, als ob niemand stürbe, schreibt Ariès. Das heißt also, das Unterbrechen von öffentlicher Bewegung zugunsten des, also dieses Innehaltens, das mit der Trauer verbunden ist, verschwindet, wird abgeschafft. Ariès macht auf einen anderen wichtigen Aspekt aufmerksam, der genau diesen Punkt betrifft, Trauer jetzt als ein Indikator für Verschwinden des Todes. Über lange Jahrhunderte war es überall in Europa üblich, dass Personen, die jemanden verloren hatten, sich durch Kleidung kennzeichneten. Was genau man da trug, welche Farben und so weiter, wie lang, das unterlag zwar einer gewissen Veränderung. Aber diese Veränderungen gingen ganz langsam. Die kleinen Modifikationen, schreibt Ariès, die sich über mehrere Generationen hinzogen, gingen so unmerklich vor sich, dass die Zeitgenossen sie gar nicht wahrnahmen. Heute dagegen hat sich in einer einzigen Generation eine vollständige Umwälzung der Alltagswirklichkeit vollzogen. Zumindest scheint es so. In meiner Jugend, so schreibt Ariès, verschwanden trauernde Frauen noch förmlich unter ihren schwarzen Tüchern und Schleiern. Im französischen Bürgertum war es noch üblich, kleine Kinder, deren Großmutter gestorben war, in Violett zu kleiden. Meine eigene Mutter, schreibt Ariès, hat wegen eines im Kriege gestorbenen Sohnes seit 1945 während der ganzen letzten 20 Jahre ihres Lebens Trauerkleidung getragen. Heute dagegen, Pünktchen, Pünktchen, schreibt Ariès. Heute dagegen würden wir diesen Satz, der ja aus dem Jahr 1978 stammt, also im Jahr 2007 heute, würden wir ihn fortsetzen müssen, können sich viele gar nicht mehr erinnern, dass es so etwas wie Trauerkleidung überhaupt gab. Man überlegt sich heute allenfalls, ob man auf der Beerdigung selbst eventuell etwas Dunkles anziehen muss. Aber nicht selten ist Trauerkleidung auf Beerdigungen heute sogar definitiv unerwünscht. So viel also zu der Ebene des Alltags. Die Realitäten der Klinik, wenn wir sie näher betrachten, sprechen eine ähnliche Sprache. Auch hier hat diese Diagnose vom Verschwinden oder jedenfalls von starken Veränderungen durchaus Plausibilität. Wenn man den Umgang mit dem Leichnam, Anfang des 20. Jahrhunderts wird die Feuerbestattung eingeführt, das hatte ich auch schon erwähnt, weiter verfolgt, so ist auch klar erkennbar, wie die hygienische und zunehmend dann auch die medizintechnische Bedeutung der Leiche im Laufe des 20. Jahrhunderts Oberhand gewinnt, auch über die Alltagspraktiken oder die klinischen, die institutionellen Praktiken, die relevant sind, wenn jemand gestorben ist. Die Leute werden nicht mehr aufgebahrt, es herrscht Zeitdruck. Die Bedeutung symbolische Pausen oder dergleichen, die für die Angehörigen noch relevant wäre, wird auf ein Minimum reduziert. Und seit die Transplantationsmedizin, also die Beschaffung möglichst frischer für andere Menschen verwendbarer Organe, zu einem Bestandteil der Krankenbehandlung geworden ist, gewinnt der Leichnam zunehmend den Status einer Sache unter Sachen, und zwar einer wertvollen Sache, einer Sache, um die sich Entsorgungsexperten und auch Kliniken kümmern, weil sie über sie verfügen wollen, weil es um die Verwertung von Teilen des Körpers geht. Eine Verwertung übrigens, die man selbst durch Willenserklärung, Organspendeausweise etwa, steuern kann. Das Besondere des Leichnams, weder ein lebendiger Mensch, noch aber auch ein Ding unter Dingen zu sein, sondern sein Status ein sehr respektvoll zu behandelndes, bedeutungsvolles Drittes zu sein. Weder ein lebender Mensch, noch aber ein Ding. Dieses Besondere des Leichnams verschwindet. Auch jetzt nur ein Beispiel unter vielen möglichen, wie man diesen Wandel auf der institutionellen Ebene durchaus wahrnehmen kann. Schließlich die dritte Ebene, die Todestheorien, die Philosophie. Das Insistieren auf der existenziellen Dimension des Todes ist, mit oder ohne Heidegger, jedenfalls bis in die 1970er Jahre, durchaus Sache einiger Philosophien geblieben. Man kann also sagen, dass hier nicht ein Verschwinden des Todes irgendwie so pauschal diagnostiziert werden kann. Gleichwohl fällt es auf, dass es regelrechte Todestheorien in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eigentlich nicht mehr gibt. Das Grundlegende, was ist er denn, des Todes, wird im Grunde weniger zum Thema, sondern seine Umstände treten in den Vordergrund. Seine Wünschbarkeit, Stichwort Freitod, und dazu die Tatsache, dass er unser Leben vor allem in Gestalt von Krieg und Gewalt und von Technik, von Massenvernichtungswaffen, von Umweltkatastrophen oder unter Umständen auch von Medizintechnik bedroht ist. Das Thema der Nachkriegszeit im Zusammenhang mit Tod sind Gewalt und Krieg. Zum einen macht dasjenige Erstarren, was man mit dem Eigennamen Auschwitz verbindet, nachdenken. Also die umfassende Vernichtungsmaschinerie des Nationalsozialismus, in welcher der Tod von Behinderten, der Tod von Millionen jüdischer, kommunistischer, homosexueller Mitbürger buchstäblich nur noch als technische Zerstörung von unerwünschtem Leben betrieben wurde. Und zum anderen ist da der Kalte Krieg der 1950er, 60er und 70er Jahre. Die Drohung der Atombombe zweier Weltmächte, der Atombomben zweier Weltmächte, die auf beiden Seiten zum Abschuss bereitstehen und damit so etwas wie das neue Szenario einer endgültigen Selbstauslöschung mehr oder weniger der ganzen uns bekannten Welt heraufbeschwören. Tatsächlich verharrt das Thema Tod in dieser Lage, was den philosophischen Diskurs angeht, man könnte sagen, etwas böse formuliert, zwischen viel Zeitdiagnostik und etwas Ethik. Von einem Verschwinden des Todes wird man, wie gesagt, für die Philosophie nicht sprechen können. Eher vielleicht von einer Mischung aus politischem Schreckensbild, das in gewisser Weise die Verschwindensthese reflektiert. Der Tod ist anonym geworden, eine massenhaft spürbare Großbedrohung auf der einen Seite und auf der anderen Seite Varianten der Subjektivierung. Dennoch ist er meiner sozusagen, in dieser anonymen Situation bedroht von übermächtigen Techniken, gibt es diese Frage, wie ist es mit meinem eigenen Todesverhältnis bestellt? Während einerseits Autoren wie Sartre, Adorno und Günther Anders den Sinn dafür schärfen, wie sehr der Kriegstod, die Gewalt, Auschwitz und die Bombe den lebens- und medizintechnologischen Optimismus der 1960er, 1970er Jahre gewissermaßen dunkel überstrahlen, gibt es andererseits einen existenzialistischen Schub. Meinen eigenen Tod denken und die Frage steht im Raum, fürchte ich ihn oder fürchte ich ihn nicht? Trage ich der drohenden Möglichkeit eines dritten Weltkrieges eher durch eine epikureische Lebensfreude oder aber durch Resignation, auch durch das Gefühl des Absurden möglicherweise Rechnung? Gerade die zunehmende Technisierung des Todes ist eine Art gemeinsamer Nenner dieser unterschiedlichen Themen. Es wäre interessant, wenn jemand das mal irgendwie näher untersuchen würde. Also diesen Aspekt der Technisierung, der ja in diesen verschiedenen Dimensionen irgendwie immer der gemeinsame Nenner des Unbehagens ist. Sowohl in der Medizin als auch in der Kriegsführung und in der militärischen Aufrüstung des Alltages scheint aus Sicht von Philosophen wie Ivan Illich oder Günther Anders Technisierung des Todes so etwas wie der Schlüssel zum Problem zu sein. Wobei das Problem eben nicht Verschwinden des Todes ist, sondern eine Art Wandel, Verwandlung, vielleicht auch Verzerrung. Wir enden in der Moderne in einer eigentümlich zynischen Umgangsweise mit dem Menschenleben des Einzelnen und mit dem Menschenleben der vielen Einzelnen. Ein guter Tod, das ist die Evidenz, die sich hier zusammensetzt, ohne dass ein Einzelner sie vielleicht so direkt propagiert. Ein guter Tod kann hier allenfalls noch der Tod sein, der sich dieser technisierten, modernen, systemischen Fremdbestimmung zu entziehen vermag. Nicht zuletzt das Thema der Freiheit zum Selbstmord ist in der Zeit nach 1945, in der Phase dieses, was ich jetzt mal genannt habe, existenzialistischen Schubes, extrem relevant und bedeutsam. Bedeutsam etwa auch, das mag ein Text sein, den auch einige von Ihnen kennen, mit dem 1976 erschienenen bekannten Essay Hand an sich legen des jüdischen KZ-Überlebenden Jean Améry, der den Selbstmord als ein Thema des ausgehenden 20. Jahrhunderts nochmal aktuell auf die Agenda gesetzt hat. Der Tod ist in der Philosophie der 1950er bis zum Beginn der 1970er Jahren also nicht ganz verschwunden, aber so könnte man vielleicht vorsichtig diesen Versuch einer Umschau bilanzieren. Der Tod hat aus der Perspektive des Restes der Welt, also des Alltags wie auch der Institutionen, bis in die 70er Jahre als Thema nur noch in der Philosophie, auf der Bühne und in der Literatur seinen Platz. In diese von mir hier sicher nicht abschließend, sondern nur skizzenhaft umrissene Diskurslage platzt nun um 1970 das Thema des Umgangs mit Sterbenden im Krankenhaus. Platzt also konkret Kübler-Ross Buch Interviews mit Sterbenden 1969 hinein. Vorangegangen war dem Buch, wie vielem, was 1969 aufbrach, kritische Forschung, Forschung mit der Idee gesellschaftskritischen Hinterfragens. Ein wachsendes sozialwissenschaftliches, vor allem aber auch psychologisches Interesse am Verborgenen, Versteckten und auch Verdrängten, das im Inneren moderner Gesellschaften wirksam ist. Was auch gewachsen war in den 60er Jahren und in diesem Buch findet das klimatisch seinen Niederschlag, ist das Misstrauen der Nachkriegsgeneration gegenüber etablierten Institutionen. Institutionen wie Schulen, Gefängnissen, aber eben auch Krankenhäusern und Pflegeanstalten, Psychiatrien und so weiter. Wie wird eigentlich heute unter medikalisierten Bedingungen im Krankenhaus gestorben? Was wissen wir über das Sterben und darüber, wie Sterbende in Gesellschaften, in denen wir zugleich immer älter werden und immer vereinzelter wohnen, wie Sterbende den Tod erleben, der ja immer mehr, das ist ja die These der Medikalisierung, in der Krankenbehandlung verschwindet und immer seltener zu Hause geschieht. Zusatzfrage, ist der Tod im Krankenhaus human, so wie er erlebbar ist? Ist er ein guter Tod? Mit diesen Fragen mobilisiert Elisabeth Kübler-Ross die Aufmerksamkeit für ein Stück Erfahrungswelt moderner, hochtechnisierter Wohlfahrtsstaaten, das so tatsächlich über das ganze 20. Jahrhundert hinweg so gut wie gar nicht in den Blick genommen wurde. Kübler-Ross ruft zum Aufbruch auf. Wenden wir uns dem Tod und, dies vor allem, dem Prozess des Sterbens zu. Durchbrechen wir das Schweigen und die Verdrängung, die in den Kliniken herrscht. Lassen Sie mich eine Passage aus dem ersten Kapitel des Buches zitieren, die dieses zeitkritische, zugleich moralische und in einem neuen Sinne sterbepolitische Pathos des Buches von Kübler-Ross, des Anspruchs dieses Buches deutlich macht. Ich zitiere. Interessant ist da auch, wie Kübler-Ross jetzt die Themen zusammenbringt, die ich eben auch schon so angerissen habe. Also sie schreibt in diesem Buch Interviews mit Sterbenden: Die Existenz von Massenvernichtungsmitteln können wir ebenso wenig aus der Welt schaffen wie die Tatsache, dass Wissenschaft und Technik uns künftig gestatten werden, immer mehr lebenswichtige Organe zu ersetzen, sodass die Entscheidung über Krieg und Frieden auf der einen Seite, über Leben und Tod, Spender und Empfänger auf der anderen immer schwerer wiegen bzw. immer häufiger getroffen werden müssen. Bis die Computer uns die Arbeit abnehmen, was sie ja sicherlich eines Tages tun werden, müssen sich die gegenwärtigen und künftigen Generationen mit den rechtlichen und ethischen Konsequenzen ihrer Entscheidungen herumschlagen. Wenn auch jeder von uns seine eigene Methode hat, diese Probleme vor sich herzuschieben, bis er ihnen nicht mehr ausweichen kann, so vermag er sie doch nur zu lösen, wenn er bei sich selbst anfängt und seinen eigenen Tod akzeptiert. Das ist natürlich kein Vorgang, ist immer noch Zitat, das ist natürlich kein Vorgang, der in Massen zu absolvieren oder vom Computer zu steuern wäre. Hier muss jedes einzelne menschliche Wesen seinen Weg allein finden. Aber wenn auch jeder das Bedürfnis hat, das Thema so lange wie möglich auszusparen, wäre es fruchtbar, wenn wir endlich anfangen wollten, der Möglichkeit unseres eigenen Todes ins Auge zu sehen. Zum Wohl unserer Patienten, unserer Familien und schließlich auch der Nation. Und ich überspringe jetzt was und dann geht's weiter. Und schließlich kämen wir auch dem Frieden, unserem persönlichen und dem unter den Völkern, einen Schritt näher, wenn wir der Realität unseres eigenen Todes ins Auge sehen und ihn annehmen. Also Sie merken, was für ein zeitgeschichtliches, also großes Pathos da drin steckt, verbunden also mit der Aufforderung, dem Tod ins Auge sehen, nicht länger verdrängen. Die Realität unseres eigenen Todes annehmen. Das klingt durchaus in einem weiten Sinne, könnten wir jetzt sagen, im Rückblick auf die vielen Todes, Theorien, die wir schon kennengelernt haben, nach einer Art Ethik der Sorge um sich. Angesichts der Betonung, wie wichtig für uns selbst und andere es sei, der Möglichkeit unseres eigenen persönlichen Todes ins Auge zu sehen, mag man vielleicht sogar an Heidegger denken. Vor allem aber bringt Kübler-Ross das Argument einer bestimmten Realität des Todes hier ins Spiel. Also da geht sie etwas anders vor als Heidegger. Sie bringt den Objektivitätsanspruch einer bestimmten wissenschaftlichen Disziplin ins Spiel. Einer Disziplin übrigens, von der in dieser Vorlesung wenig und eigentlich zu wenig die Rede war, nämlich die Kategorien der Psychologie, einer der weiteren erfolgreichen neuen Wissenschaften, die im 19. Jahrhundert entstanden sind und im 20. Jahrhundert sehr stark die institutionellen Realitäten auch mitbestimmt haben. Psychologie als Menschenwissenschaft einerseits, aber als Wissenschaft, die das Verdrängte hervorholen will, und zwar sowohl auf der Individualebene als auch, jedenfalls wenn man das mit Freud psychoanalytisch wendet, auf der Ebene der Kultur im Ganzen. Im Zentrum des Buches von Kübler-Ross stehen nicht existenzial-philosophische Überlegungen wie bei Heidegger oder dergleichen, sondern empirische Daten, die so etwas wie eine Realität des Todes belegen sollen. Das sind konkret vor allem zahlreiche Gesprächsausschnitte, die Kübler-Ross auch dokumentiert im Buch. These ist, dass Menschen, also in einem ziemlich diffusen Sinne wir, nach der Konfrontation mit dem Bevorstehen unseres eigenen Sterbens, etwa wenn wir mitgeteilt bekommen, dass wir eine tödliche Erkrankung haben und nur noch eine befristete Zeit zu leben haben werden, dass Menschen dann psychologisch gesehen typischerweise 5 Phasen durchmachen, in denen sie sich mit diesem Wissen um den nun anstehenden eigenen Tod auseinandersetzen. Die erste typische Reaktion auf die Gewissheit, dass der Tod in absehbarer Zeit bevorsteht, ist nach Kübler-Ross ein Nicht-Wahrhaben-Wollen und eine Selbstisolation, die damit einhergeht. Nein, nicht ich. Das ist der psychologische Reflex gewissermaßen, der hier passiert. Die Betroffenen schieben das Thema erst einmal von sich. Sie wollen darauf nicht angesprochen werden. Sie verweigern es, sich damit auseinanderzusetzen. Dem folgt dann nach Kübler-Ross eine zweite Phase, die Phase des Zorns. Die anderen dürfen weiterleben, ich muss sterben, wie ungerecht. Hier schwingt nicht nur Neid mit, sondern auch eine mehr oder weniger große Portion Aggression, die je nach Gemütslage der Beteiligten durchaus offen ausbrechen kann. Eine dritte Phase meint Kübler-Ross dann identifizieren zu können, die sich anschließt. Kübler-Ross nennt sie die Verhandlungsphase. Die Betroffenen versuchen mit ihrer Umgebung, mit den Ärzten, vielleicht auch mit Gott, wenn sie an einen glauben, gewissermaßen noch kleine zeitliche Wahrscheinlichkeiten auszuhandeln, dass es unter bestimmten Bedingungen vielleicht noch länger dauern könnte. In einer vierten Phase macht sich dann Resignation und Verzweiflung breit. Und in einer fünften Phase, so Kübler-Ross, erlangt der oder die Sterbende so etwas wie Einstimmung in seine oder ihre Lage, findet Ruhe, beginnt in Gelassenheit auf das eigene Leben zurückzublicken und bereitet sich aufs Sterben aktiv selbst vor. Laut Kübler-Ross findet sich eine vergleichbare psychische Phasendynamik im Umgang mit dem bevorstehenden Tod auch bei den Angehörigen, Freunden oder anderen nahestehenden Menschen, die nah dabei sind, wenn jemand sterben muss. Die Botschaft des Buches ist eine doppelte. Zum einen soll jeder von uns über die irgendwann anstehende Konfrontation mit dem eigenen Tod aufgeklärt werden. Jeder von uns soll sich klar machen, dass er diese 5 Phasen in der einen oder anderen Form dann erleben wird und durchlaufen muss. Zum anderen richtet sich der Appell des Buches an das Medizinsystem, mit dieser psychologischen Eigengesetzlichkeit des Sterbens richtig umzugehen. Die 5 Phasen müssen erkannt werden und es muss richtig mit ihnen umgegangen werden. Also, das heißt konkret, in der Leugnungsphase muss man geduldig nachhaken, in der Zornphase darf man die Aggression nicht persönlich nehmen, in der Verhandlungsphase muss man erkennen, welche Bedeutung dieses Feilschen um kleine Wahrscheinlichkeiten der Besserung für die Bemühung des Sterbenden, seine Situation zu bewältigen, hat. Und in der Depressionsphase darf man den Kontakt zum Sterbenden nicht verlieren, damit er oder sie die Phase der Zustimmung und des ruhigen Zugehens auf den eigenen Tod auch wirklich erreichen kann. Noch grundsätzlicher läuft der Ansatz von Kübler-Ross letztlich auch auf einen Umsturz des gesamten Systems der Krankenbehandlung hinaus. Geht also auf Konfrontationskurs mit dem, was Ariès beispielsweise Medikalisierung nennt. Was Kübler-Ross mit ihrem Modell ja eigentlich verlangt, ist die Einführung einer ganz neuen Fallgruppe im Behandlungssystem. Im Krankenhaus, überhaupt aus ärztlicher oder therapeutischer Sicht, muss neben dem Kranken, dem oder der Kranken, also Menschen, die man behandelt mit der Perspektive, dass sie wieder gesund werden, muss daneben der Status des Sterbenden als eigenständiger Status eingeführt und anerkannt werden. Es ist grausam, so Kübler-Ross, wenn man Sterbende behandelt, als seien sie Kranke. Wenn man sie also nur mit der Perspektive der Wiedergesundung behandelt, einer Perspektive, welche auf sie ja offenkundig eigentlich gar nicht passt, sodass man quasi an ihnen vorbei agiert, sie belügt und sie mit ihrer Situation des Sterbens, mit dem Klarkommen, mit diesen Phasen und so weiter, im Grunde ja schlicht allein lässt. Es bedarf also, das ist die sehr grundsätzliche Forderung, die in diesem Buch drinsteckt, des Respekts gegenüber dieser besonderen Situation. Man muss die Sterbenden als eigene Gruppe mit eigenen Bedürfnissen unterscheiden von den Kranken. Man muss ihnen eine auf ihre Situation zugeschnittene professionelle Begleitung zuteil werden lassen und man muss auch eigene Räume schaffen für ein gutes Sterben unter diesen Bedingungen. Nicht nur Kübler-Ross, aber durch ihr Buch maßgeblich, nicht nur durch Kübler-Ross, aber durch ihr Buch maßgeblich mitveranlasst, hat sich in den USA wie auch in Europa in den 1970er und 1980er Jahren dieses Signal vom Tabubruch, von der Durchbrechung des großen Schweigens rund um die Sterbenden und dieses Signal aufzuhören, die Sterbenden gewissermaßen zu diskriminieren, indem man sie als Kranke behandelt, in großer Geschwindigkeit verbreitet. Und zwar verbreitet in Theorie wie in der Praxis. Das Modell der psychischen Phasen wurde viel diskutiert und im Detail weiter ausgearbeitet. Vor allem aber machte sich die sogenannte Hospizbewegung die Forderung nach einem eigenständigen Umgang mit den Sterbenden zu eigen. Es habe keinen Sinn, Sterbende einfach nur als Kranke zu behandeln und die spezifische Situation zu ignorieren, in der sie sich befinden. Das ist die politische Botschaft, mit der die Hospizbewegung die Bühne betritt. Seit den 1990er Jahren kann man beobachten, wie diese Appelle auch institutionell durchschlagend erfolgreich sind. In den meisten Ländern sind Hospize, also Sterbehäuser oder mindestens gesonderte Sterbestationen in großen Kliniken, zu einem festen Teil des Gesundheitssystems geworden. Auch die Medizin hat begonnen, Fragen nach einer lindernden Begleitung des Sterbens gesondert zu stellen. Also diese Botschaft, es gibt nicht nur Kranke, ist auch in der Medizin angekommen, kann man sagen. Es gibt etwa seit einiger Zeit die sogenannte Palliativmedizin, eine eigens zugeschnittene facharztliche Medizin, die sich auf Schmerzbehandlung und Linderung konzentriert. Die Geschichte der Hospizbewegung erscheint nicht zu Unrecht, also als eine große Erfolgsgeschichte im Sinne eines Mehr an Patientenautonomie. Ein bisschen kann man sagen, also man kann sie so erzählen, die Geschichte, wie so eine Geschichte von David und Goliath, die von System, die vom Medizinsystem brutal übersehenen und verschwiegenen Sterbenden konnten sich ihren eigenen Raum erstreiten. Ihre wahren Bedürfnisse werden heute, wie der Tod selbst, nicht länger verdrängt, sondern sie werden gesehen und anerkannt und sie sind in vielfacher Weise Thema. Übrigens ist auch der Büchermarkt geradezu explodiert rund um das Thema Sterben. Also auch an dem Punkt hat Kübler-Ross Maßstäbe gesetzt, jetzt sozusagen eine ganze Gattung begründet von Texten, die in der Nähe zu Betroffenheitsperspektiven, aber nicht unwissenschaftlich, nicht ohne den Versuch auch zu verallgemeinern und zu objektivieren, operieren und dieses Feld in einem starken Maße zu einem Diskurs gemacht haben. Sie merken, wie diese Geschichte des heroischen Kampfes um eine neue Sichtbarkeit des Sterbens seit den 1970er Jahren, als ein Kampf, der ein Stück weit auch gewonnen wurde, sehr gut, und jetzt würde ich sagen vielleicht zu gut, zu jener vorherigen Diagnose vom Verschwinden des Todes in der Moderne passt. Erst war da das große Schweigen, das Verschweigen, dann erobern sich die Menschen diesen verschwiegenen Raum zurück und die Verdrängung wird beendet. Lassen Sie mich an diesem Bild, ohne dass ich es vollkommen in Frage stellen will, doch einige Zweifel säen. Vielleicht, das wäre meine Vermutung, haben wir mit diesen beiden Seiten der todestheoretischen Medaille, also diese beiden Seiten, die die 1970er Jahre stark gemacht haben, einerseits das Schweigen, andererseits das endlich drüber sprechen, das Tabu brechen und so weiter, den verschwundenen Tod wieder im Alltag verankern und so weiter. Vielleicht haben wir mit diesen beiden Seiten, die doch so sehr, sehr gut zusammengehören, vielleicht doch nur wieder eine bestimmte Deutung des Todes vor uns, eine Deutung, die wir vielleicht aus heutiger Perspektive doch auch ein Stück wieder hinterfragen können. Tatsächlich fällt am Modell der Sterbephasen zunächst auf, dass es sich um ein recht strenges Modell handelt, das quasi ein psychisches Naturgeschehen oder jedenfalls eine psychologische Gesetzmäßigkeit, eine Form der psychologischen Notwendigkeit unterstellt. Zwar gesteht Kübler-Ross zu, dass in Ausnahmefällen auch mal Phasen übersprungen werden oder nur ganz kurz andauern, also gar nicht wirklich so richtig ins Gewicht fallen, dass auch mal Phasen wiederkehren können. So ganz starr ist ihr Schema also nicht gedacht. Gleichwohl ist es ein Schema. Kritiker des Kübler-Rosschen Ansatzes weisen darauf hin, dass dieses Schema beim näheren Hinsehen durchaus nicht wirklich auf die Vielfalt, die man in der Praxis erleben kann, passt. Und dass es sich vor allem um ein hochgradig normatives Schema, vielleicht sogar um eine psychologische Harmonisierung der Lage handelt. Das Sterben müssen, das ist ja das Signal, das mit diesen fünf Stadien verbunden ist. Das Sterben müssen soll bearbeitet werden, Schritt für Schritt, Phase für Phase, und am Ende ist es dann verarbeitet. Was aber ist, könnte man kritisch fragen, mit Menschen, die auch am Ende schlichtweg nicht gern sterben? Ist mit denen etwas nicht in Ordnung? Haben sie nur das fünfte Stadium verpasst und sind sie in der zweiten oder in der vierten Phase hängen geblieben? Oder sind sie irgendwie unreif, haben sie ein Problem? Muss man sich im Zweifel regelrecht zur Zustimmung in den eigenen Tod hineintherapieren lassen? Müssen auch Angehörige sich unter Umständen vorhalten lassen, dass mit ihnen etwas nicht stimmt, wenn sie bis zum Schluss gegen den Verlust eines geliebten Menschen schlichtweg rebellieren? Das sind Fragen, die sich an dieses Modell der fünf Phasen richten lassen, und unter dem Druck dieser Fragen erscheint das Modell als eine durchaus normative Strukturierung des Geschehens. Auch die eben geschilderte Trennung von Patienten, also Kranken mit Aussicht auf Heilung einerseits und Sterbenden andererseits, enthält durchaus eine Unterteilung, geradezu eine Klassifikationslogik, über die man streiten kann. Woran bemisst es sich, ob man jemanden als Sterbenden und nicht mehr als Kranken, bei dem man auf Besserung setzt, einstuft. Ironischerweise muss gerade die Patientenbewegung für mehr Autonomie im Sterben, also die Hospizbewegung, sich an diesem Punkt, wer ist überhaupt sterbend und wer ist nur krank, sage ich mal, auf die Sicherheit von ärztlichen Prognosen verlassen. Im Grunde sind Kübler-Ross fünf Phasen, wenn wir genau hinsehen, ja nicht einmal Reaktionen auf den eigenen Zustand, sondern die fünf Phasen sind konzipiert als Reaktionen auf ein durch die Medizin zugemutetes Wissen. Du hast noch so und so viele Tage zu leben. Also die Mitteilung der Frist ist der Startpunkt dieser Fünf-Phasen-Logik. Ist das aber schon, und vor allem ist es die einzig mögliche, ist es die richtige, die gute, wenn man so will, Konfrontation mit dem Tod, also die Mitteilung dieser Frist? Ist das nicht lediglich die Konfrontation mit einer bestimmten Prognosemacht, die das Medizinsystem in der Moderne dem verantwortungsvollen Patienten zumutet in der Regel? Sie sehen, man kann Kübler-Ross Sterbephasenmodell und auch die Klassifikation, jemand sei nicht mehr krank, sondern er sei jetzt sterbender, durchaus als ein Problem der Ausübung von Definitionsmacht und überhaupt unter dem Gesichtspunkt der Machtergreifung der modernen, nämlich der prädiktiven, der vorhersagenden Medizin über das Leben der Einzelnen betrachten. In dem Moment, wo das individuelle Leben sozusagen konfrontiert ist mit dieser Prognostik bezogen auf eine bestimmte Frist, müssen wir uns subjektiv als Sterbende einstellen. Das ist eigentlich eine der unbefragten Voraussetzungen, mit denen Kübler-Ross arbeitet. Ein dritter Einwand gegen das Pathos, es gäbe da eine ganz eigengesetzliche Dynamik in der Psyche des Sterbenden und diese gelte es anzuerkennen oder anzunehmen. Ein dritter Einwand lautet schlicht, dass damit der Umgang mit dem Tod ein Stück weit naturalisiert wird. Rationalisiert zwar, aber unter dem Gesichtspunkt der Notwendigkeit, auf die ich nicht nur reagieren, sondern in einer bestimmten Weise reagieren muss. Eine Mischung aus psychologischer Gesetzmäßigkeit und Vernunfteinsicht führt dazu, dass wir uns in die objektive Natur des Todes am Ende schicken werden. Was in dieser Perspektive verneint wird, ist der Gesichtspunkt, den etwa die Philosophie der Romantik, aber auch die antike Ethik oder die Platon in der Figur des Sokrates etwa stark gemacht hatten. Gesichtspunkte einer radikalen Freiheit. Warum ist der Umgang mit der eigenen Endlichkeit nicht schlichtweg ein Freier und könnte beispielsweise auch einer der epikureischen Leichtigkeit sein? Oder wir könnten aus diesen anderen Perspektiven ja auch das Argument ins Feld führen, dass wir in bestimmter Weise immer schon Sterbende sind und damit das ganze Phasenmodell, also diese Vorstellung, dass das von einem bestimmten Zeitpunkt ab dann fällig wird, diese Auseinandersetzung, auch aushebeln. Psychologisierung des individuellen Weges ins Sterben nur auf den Schienen eines bestimmten Phasenmodells zu betrachten, das wäre folglich ein Setzen von Standards unter dem Vorzeichen einer mehr oder weniger als Natur postulierten Notwendigkeit. Kübler-Ross stünde für die moderne Modellierung eines guten Todes, aber eben eine Modellierung, die als Basis die Annahme einer bestimmten Todesnatur hat. So verblüffend es klingen mag, das ist jetzt noch ein vierter Gesichtspunkt und vielleicht ein eher politisch-pragmatischer Gesichtspunkt, hat etwas den Charakter eines Exkurses. Gerade die psychologischen Phasenmodelle der 1970er Jahre fügen sich außerdem in der Praxis unter Umständen sehr gut zu anderen, ebenfalls naturalistischen Deutungen des Todes. Auch das ist interessant. Das Kübler-Ross'sche Modell ist zwar ein Tabubruch und richtet sich gegen viele klinische Üblichkeiten, es passt aber an bestimmten Stellen auch wieder zu anderen, ich sag mal, traditionellen naturalistischen Deutungen des Todes. Der Ruf nach eigenen Therapiewegen für die Sterbenden artikuliert sich in den 1970er Jahren zwar als Medizinkritik, aber erzielt seinerseits auch wieder auf naturwissenschaftlich grundierte Modellierungen und erzielt auch auf die Schaffung einer Expertenkultur, die nun zuständig ist für diese neue Form, diese gesonderte Institutionalisierung des Sterbens. Ein Feld, in welchem sich dieser eher politische, sage ich mal, sterbepolitische Verdacht bestätigt, also der Verdacht, dass Sterbepsychologie nicht unbedingt nur eine Befreiung von medizinisch-klinischen Schemata ist, ein Feld ist für meine Begriffe die moderne Diskussion um die sogenannte Sterbehilfe, also die Diskussion nicht um den Freitod oder den Selbstmord Sterbender, sondern die Diskussion um die Gabe des Todes als eine von professioneller Seite angebotene Dienstleistung. Zugespitzt ausgedrückt ist Sterbehilfe ja genau das. Wenn man nicht mehr weiterleben will und dafür medizinische Gründe angeben kann, so hilft einem das Medizinsystem beim Sterben. Diese Idee, übrigens eine moderne Idee, so etwas gab es weder in der Antike noch im Mittelalter, noch in der Neuzeit, noch in der Romantik, diese Idee einer von wohlfahrtsstaatlicher Seite eingerichteten, institutionalisierten Hilfe zum Sterben ist historisch gesehen, interessanterweise, und das wissen nicht viele, kein Produkt von Patientenbewegungen oder dergleichen, sondern ein Produkt des Sozialdarwinismus. Die Forderung nach einem Right to Die, nach einem Recht zu sterben, einem Recht, für das der Staat Sorge tragen sollte, kommt um 1900 auf. Die Forderung ist eng gekoppelt an Sozialnutzenüberlegungen. Sie wird zunächst von Ökonomen vorgetragen. Und die Forderung ist auch eng gekoppelt an den Gedanken eines Lebenswerts. Wenn das Leben nicht mehr lebenswert ist, lebensunwert wird, sollen die Betroffenen selbst, etwa Kranke, oder unter Umständen auch deren Vormunde, zum Beispiel die Eltern behinderter Kinder, frei über eine Tötung entscheiden dürfen. Das ist der gedankliche Kontext, in dem das Sterbehilfemotiv entsteht. Diese Forderung erhebt etwa der Programmtext, historisch gesehen der früheste, 1895 erschienen, Das Recht auf den Tod von Adolf Joost, einem Ökonomen. Diese Art der Freiheit der Gabe des Todes, eine Freiheit, die, wie Sie heraushören, sowohl mit Willen des Betroffenen als auch gegen den Willen des Betroffenen konzipiert ist, ist mit der Autonomie im Sterben, von der die Hospizbewegung der 1970er Jahre und bis heute spricht, natürlich überhaupt nicht identisch. Aber, und das ist der Punkt, den ich interessant finde, es ist doch einiges leicht verwechselbar, jedenfalls in institutioneller Hinsicht. Etwa die Annahme, dass es eine Professionalisierung des Entscheidens geben muss über das, was man mit Sterbenden tun muss und kann und sollte. Also, dass es professionelle Kriterien gibt. Etwa dieses Phasenmodell oder eben auch kombiniert mit den medizinischen Befunden Entscheidungen über Aussichtslosigkeit und die Berechtigtheit eines Sterbeanliegens. Auch diese eigentümliche, im Grunde ja, wenn man darüber nachdenkt, eigentümliche Sache, dass Freiheit, etwa die Freiheit zum eigenhändigen Freitod, ersetzt werden muss durch eine tödliche Handlung, die jemand anderes am Sterbenden verrichtet, jemand anderes, der auf zuvor geprüfte objektive Kriterien rekurriert, warum das erlaubt ist, ein Arzt, ein Gericht oder wie auch immer, dieses Zubilligen von Urteilshoheit und diese Monopolisierung dann auch des Aktes, also dass die durch eine Institution, durch einen Experten vollzogen wird, diese dann nach Kriterien erlaubte Handlung. Auch das ist etwas, was wir sowohl im Hospizkontext, wo nicht getötet, aber behandelt wird, als auch im Sterbehilfekontext, wo getötet wird, das aber Teil einer Behandlung sein soll, vorzufinden ist. Sterbehilfe ist inzwischen in vielen Ländern Europas de facto und auch de jure möglich. Meist ist ein schriftlich niedergelegter, oder auch nur ein mutmaßlicher Sterbewille, das ist in Deutschland der Fall, des zu Tötenden die Vorbedingung. Es gibt also Verfahren. Sterbehilfe steht als verfahrensmäßig geregelte Angelegenheit, Option, unter dem Vorzeichen, es handle sich um eine Art von Freitod. Es ist aber so, dass jemand anderes die Tötung vollzieht und dass stets die Einschaltung einer Institution in den Vorgang erforderlich ist, die ihrerseits bestimmte Kriterien professioneller Art, und das sind medizinische Kriterien, aber auch Kriterien der Gewolltheit, also der Vertretbarkeit dieses Todes in Anschlag bringen. Hier aber herrscht eine Art Filterlogik. Und diese Filterlogik ist eine, in der auch sozialstaatliche Normierung sich niederschlägt. Bestimmte Fallgruppen, das nehmen wir ganz selbstverständlich hin, akzeptieren wir irgendwie auch, aber das ist natürlich im Prinzip auch bemerkenswert. Bestimmte Fallgruppen dürfen die Dienstleistung in Anspruch nehmen, sollen es vielleicht sogar, und andere dürfen das nicht. Also uns ist das relativ geläufig. Kranke mit einer schlechten, in Fausten, wie das heißt, Prognose etwa, sehr alte, jetzt wird diskutiert über Demenzkranke und so weiter. Also diese Gruppen dürfen die Dienstleistung in Anspruch nehmen. Andere, sagen wir mal junge Mütter oder enttäuschte Verliebte etc., dürfen und sollen es aus Sicht der Gesellschaft nicht. Damit will ich nicht sagen, dass enttäuschte Verliebte Sterbehilfe in Anspruch nehmen sollen dürfen, sondern ich will darauf hinweisen, dass hier Kriterien im Spiel sind und dass diese Kriterien nicht beliebig sind. Jetzt hatte ich den Verdacht geäußert, dass psychologische Modelle des guten Sterbens à la Kübler-Ross und naturalistische Konzepte eines modernen Sozialnutzentodes, wie wir sie in diesen Right-to-Die-Programmen seit etwa 1900 vorfinden, also Konzepte eines lebenswissenschaftlich-darwinistischen Hintergrundes für ein gutes Sterben, eugenische Konzepte möglicherweise sogar auch, gut zusammenpassen oder jedenfalls besser zusammenpassen, als man denken möchte. Um das zu zeigen, möchte ich auf den Diskurs des guten Todes kurz eingehen, den es auch rund um die entstehenden Lebenswissenschaften, rund um den Darwinismus um 1900 gab, um Ihnen vorzuführen, dass hier auch sozusagen ein ethisches Pathos mit im Spiel ist, das durchaus ähnlich klingt und leicht verwechselbar funktionieren könnte. Es gab tatsächlich um 1900 bereits die sogenannte Entwicklungsethik. Eine Ethik, die eugenische Überlegungen enthält und gleichzeitig so etwas wie eine moderne Sterbeethik formuliert. Den Geist des dahinterstehenden Todesverständnisses finden wir an verschiedenen Stellen formuliert. Ich zitiere eine Stelle des damals prominenten Biologen Ernst Haeckel, der wie folgt formuliert, Zitat: Der hochgebildete Kulturmensch der Gegenwart, der biologische Kenntnisse besitzt und namentlich von der Wahrheit der Entwicklungslehre, also gemeint ist Darwin, überzeugt ist, betrachtet seinen persönlichen Tod mit vernünftiger Resignation als eine Naturnotwendigkeit, die auf alle Fälle früher oder später eintritt. Ernst Haeckel betrachtet einerseits den persönlichen Wunsch eines Menschen zu sterben als eine Art Selbstreinigungsprozess der Natur, also sterben wollen, wenn das eigene Leben sich nicht mehr gut anfühlt, wenn das eigene Leben nichts mehr wert ist, ist eine Art natürliches Bedürfnis, die Natur reinigt sich auf diese Weise selbst. Haeckel spricht hier von Autolyse, von Selbstauflösung des Organischen, das an diesem Punkt beginnt. Es ist also eine gute und richtige Tendenz zur Selbstauflösung, die sich in uns artikuliert, wenn wir so etwas wie einen Sterbewunsch entwickeln, einen Sterbewunsch, den wir dann unter Umständen an Institutionen richten. Andererseits war Haeckel es aber auch, der nicht nur diesen selbst in sich selbst aufkommenden Todeswunsch thematisiert als biologisch notwendigen Prozess, und der auf der anderen Seite auch in seiner Schrift Die Lebenswunder von 1904 für die sanfte Tötung sanft in Anführungsstrichen, von behinderten Säuglingen plädiert. Durch eine Morphiumspritze möglichst gleich nach der Geburt sollte man diesen Wesen, die ja von vornherein diesen Lebenswert gar nicht haben, gleich den Tod geben. Die großen Sterbehilfevereinigungen in den USA, die später mit den Selbsthilfebewegungen der Hospizszene eine teils enge Verbindung pflegen werden, entstehen bereits in den 1920er und 1930er Jahren. Und sie sind genau in dieser Doppelheit, die wir in der Entwicklungsethik finden, einerseits an der Idee einer Selbstbestimmung orientiert und andererseits an eugenischen Überlegungen, die was mit Qualität von Leben zu tun haben. Auch heute scheint mir das Verhältnis von Sterbehilfevereinen, also Right-to-Die-Interessengruppen einerseits und von Hospizvereinigungen, die so etwas wie Sterbebegleitung unter Kübler-Ross'schem Vorzeichen und so weiter realisieren wollen, durchaus heikel. Gleichsetzen sollte man das nicht, aber in der Praxis und auch sozusagen von den Überlegungen, die auf den guten Tod zuführen, ist es ein durchaus heikles Feld. Wenn es eigens geschaffene Einrichtungen zum Sterben gibt, so bewegen sich die Entscheider in diesen Einrichtungen naheliegenderweise in einer Grauzone, in der das Argument des Guten sehr nah bei dem Argument des Nützlichen liegt. Und dass im Hospiz Heilung von vornherein gar nicht mehr auf der Agenda steht, ist natürlich eine Weichenstellung, auch für die Betroffenen, die sich selbst nicht mehr als Kranke, sondern als Sterbende zu verstehen lernen und in diesem Sinne auch auf diese Art der Behandlung setzen. Das klassische Altertum, ich zitiere jetzt noch einmal Haeckel aus dem Jahr 1915, das klassische Altertum stellte in der Blüte Griechenlands den natürlichen Tod als den Bruder des Schlafes dar, in plastischen Kunstwerken als einen schönen Jüngling. In dieser Auffassung sollte auch der moderne Kulturmensch, nachdem er sein Leben in befriedigender Tätigkeit und Pflichttreue verbracht, den sanften Tod als einen naturgemäßen, glücklichen Abschluss ansehen und jede törichte Todesfurcht verscheuchen. Wie wir am Abend eines schönen Wandertages nach erhebendem Genuss der herrlichen Natur und gelungener Überwindung ermüdender Anstrengungen uns auf die erquickende Nachtruhe freuen, so dürfen wir auch nach glücklich vollendeter Lebenswanderung im Hinblick auf treu erfüllte Pflicht und in interessanter Erinnerung an wechselnde Schicksale den unvermeidlichen Tod als ewigen Schlaf mit ruhiger Ergebung begrüßen. Zitat Ende. Es scheint also so, als gäbe es durchaus so etwas wie eine zur modernen Biomedizin gehörende Romantisierung des Todes. Und interessanterweise konvergiert auch diese jetzt tatsächlich aus der Biologie um 1900 stammende ethische Figur in dieser Vorstellung des Sich-Abfindens, des Annehmens, könnte man vielleicht sagen, ruhige Ergebung, in der wir das dann schließlich begrüßen, diese Notwendigkeit. Vor dem Hintergrund solcher Zitate kann man durchaus fragen, ob denn das Bild von der Todesvergessenheit und vom Verschwinden des Todes in der Moderne, das erst durch Kübler-Ross zum Beispiel, durch diese Bewegung der 1970er Jahre durchbrochen wurde, ob dieses Bild wirklich so ganz gestimmt hat. Ist also dieser Diskurs, sage ich mal, dieser entwicklungsethisch grundierte Diskurs des guten Todes nicht auch etwas anderes gewesen als ein Verschweigen des Todes? War die Entfernung des Todes aus dem öffentlichen Raum, wie Ariès sie beobachtet, wirklich nur eine Entwertung? Ging es da wirklich nur um Verdrängung? Quasi eine Vernachlässigung, ein Übersehen, ein Vergessen, ein Verlieren des Sterbens? Wie sicher sind wir uns umgekehrt überhaupt, dass der Tod in früheren Epochen vor seiner Medikalisierung so viel, ich sage mal, echter, wärmer, eingebetteter erlebt wurde als das heute der Fall ist. Auch hier kann man Fragen aufmachen. Und wichtig ist die Privatisierung und an Kübler-Ross anschließend die Psychologisierung in jener Ära des Niederreißens des vielbeschworenen Tabus um das medikalisierte Sterben wirklich die Rettung eines älteren Todesbildes, also einer Würde des Todes, die zeitweilig verschwunden war? Passt das in den 1970er Jahren stilisierte Schema von Unsichtbarkeit und Verdrängung auf der einen Seite und auf der anderen Seite einer von daher gebotenen Sichtbarmachung und dem Pathos des Annehmensollens des Todes überhaupt wirklich auf die Gegebenheiten? Oder greift es nicht doch zu kurz? Um Ihnen zum Abschluss eine Alternative zu diesem Deutungsschema verschwinden, verdrängen, entwerten, vergessen, verlieren oder aber neu sichtbar machen, sich stellen, annehmen etc. zu skizzieren, greife ich eine Beobachtung des Philosophen Günther Anders auf, der im zweiten Band seines Buches über die Antiquiertheit des Menschen im Jahr 1979 in einem Fragment unter dem Titel »Die Antiquiertheit des Sterbens«, ein kurzes Fragment, Folgendes notiert hat. Zitat Anders: Im Zeitalter des Machens darf es keine ungemachten Geschehnisse geben, mindestens keine, die unverwertbar oder nicht mindestens in ein Produktionsgeschehnis integriert wären. Die Tatsache, dass es noch immer Geschehnisse gibt, die einfach physisch da sind und noch nicht einmal als Material oder Ereignisse, als Material oder Energiequelle dienen, ist für uns heutige skandalöse Verschwendung. In Molussien hat kurz vor dem Untergang der Stadt ein Forscherteam an der Aufgabe gearbeitet, herauszufinden, ob nicht das unprofitable Fortsterben der Bürger irgendwie in Energie umgesetzt werden könnte. So weit sind wir zwar noch nicht, aber keine Übertreibung ist es zu behaupten, dass immer weniger von uns einfach an Lebensmüdigkeit oder Altersschwäche sterben. Einfache Sterbefälle sind bereits altertümliche Rarität. Zumeist wird der Tod hergestellt. Gestorben wird. Sofern wir nicht durch Napalm, Radioaktivität oder Gas umgebracht werden, werden wir in verchromte Sterbefabriken verlagert. In diesen werden wir zwar nicht umgebracht, umgekehrt wird ja unser Sterben durch bewundernswerte Manipulation hinausgezögert, aber während dieser Verzögerungszeit werden wir doch so fest in den Apparat eingeschaltet, dass wir zu dessen Teil unser Sterben zum Teil der Apparatefunktion und unser Tod zum momentanen Binnenereignis innerhalb des Apparats wird. Zitat Ende. Molussien, dieses Land, was hier kurz erwähnt wird, ist ein fiktives Land, mit dem sich Anders beschäftigt in dem Buch und das dazu dient, der heutigen Zeit einen Spiegel vorzuhalten. Die zitierte Aussage von Anders wendet sich außerdem erkennbar, Sie haben das herausgehört in dieser Schlusspassage über die verchromten Sterbefabriken, in denen das Sterben eher herausgezögert wird, diese Aussage wendet sich vor allem gegen die sogenannte Apparatemedizin. Also passt im Grunde zunächst mal in diese diagnostische Grundstimmung der 1970er Jahre. Zu viel Manipulation, zu viel Geräte und Apparate, zu viel Technik auch, die uns eher am Sterben hindert. Interessant ist aber, dass Anders den Akzent etwas verschiebt. Es geht nicht darum, quasi vernachlässigtes Verborgenes, also eine Medikalisierung rückgängig zu machen oder dergleichen, sondern er beobachtet das, was er Gemachtheit nennt. Er beobachtet gewissermaßen eine Kultur der systematischen Herstellung des Todes, wo er in früheren Zeiten viel eher etwas war, das dem Einzelnen wie auch der Gesellschaft schlichtweg widerfährt. Wir können also Anders Zitat auch jenseits der verchromten Sterbefabriken vielleicht verwenden, an die er zu seiner Zeit primär dachte. Ist nicht auch, könnte man sagen, jener in Phasen eingeteilte bessere Hospiztod zum Beispiel und erst recht der Sterbehilfetod eine solche Spielart eines in jeder Hinsicht Gemachten, eines Durchgestalteten, von etwas, das eben nicht diesen Charakter eines unbekannten Widerfahrnisses hat, sondern dass wir uns sozusagen positiv modellieren können, und zwar modellieren im Hinblick auf Gestaltung, auf Intervention, auf produktiv machen. Womöglich durch Patientenverfügung über Jahre im Vorhinein geplant, sind gerade, könnte man zugespitzt sagen, die heutigen Möglichkeiten eines Sterbens abseits der Klinik, so sehr sie auch von bestimmten, ich sag mal, Elementen der verchromten Apparatemedizin befreit sind, diese Möglichkeiten doch in einem hohen Maße quasi eine Art Gestaltungssphäre. Eine Gestaltungssphäre, die nicht nur gestaltet werden kann, sondern die gestaltet sein will. Es ist ja interessant, dass wir inzwischen durch sanfte Aufforderungen von den Kirchen bis zu den Krankenkassen regelrecht dazu genötigt werden, angehalten werden, uns rechtzeitig mit solchen Fragen zu beschäftigen. Wie soll der ganz persönliche Tod bitte schön gestaltet werden? Wie soll er aussehen? Wir sollen uns kümmern. Wir sollen hinsehen, wir sollen nicht verdrängen, wie das Pathos heißt. Wir sollen etwas veranlassen, das heißt, wir sollen etwas machen aus diesem Tod, mit diesem Tod. Auch Bestattungsunternehmen haben sich heute auf diesen neuen, ich sage mal, Aktivitätsstil des Sterbens eingestellt. Man kann und soll heute vor, während und nach dem eigenen Tod eine Fülle von Wünschen realisieren. Von der individuell ausgestalteten Beerdigung über die bunte Urne, die man sich schon zu Lebzeiten aufs Fensterbrett stellen kann als Kunstobjekt, bis zur Trauergruppe danach. Unter diesem Blickwinkel könnte man sagen, dass der Tod im Zeitalter des Lebens, also jener moderne Tod, für den in den 70er Jahren diese Diagnose des Verschwindens gestellt wurde, nicht etwa ein zunächst verschwundener und ein dann wieder aufgetauchter Tod ist, sondern womöglich ein seit dem 19. Jahrhundert kontinuierlich, durchgehend, immer konsequenter, gemachter Tod. Ein immer konsequenter, produktiv und nutzbar und gestaltbar gemachter Tod. Aus dieser Perspektive löst sich der Gegensatz von unsichtbar und sichtbar ein Stück weit auf. Ein Teil dieses Machens war zunächst in geschlossenen Institutionen einfacher zu realisieren, wurde in geschlossenen Institutionen realisiert, dann kann man sagen, okay, da ist auch was unsichtbarer geworden. Der gemeinsame Nenner aber, sowohl der weniger sichtbaren als auch der jetzt ja geradezu ins Privatleben hinein verlagerten Gestaltungsarbeit, der gemeinsame Nenner wäre dieser des Machens, wo vorher kein Machen war. Sowohl die Klinik älteren Typs als auch die außerklinischen Angebote haben diesen gemeinsamen Nenner, dass sie den Tod als Produktionsvorgang, als Vorgang, den man ein Stück weit produktiv wenden und produktiv machen kann, betrachten. Produktion kann man hier auf sehr unterschiedlichen Ebenen sehen oder diagnostizieren. Von der Organverwertung bis zu dieser, ich sag mal, eher verlaufsförmigen, eventhaften Dimension, auch auf unterschiedlichen Ebenen, gesellschaftlich, privat und so weiter, die dem Kontinuum des Lebens, dem Tod als etwas Nützliches, vielleicht auch Interessantes, auch persönlich Ausgestaltbares, Aneignbares und so weiter abgewinnt. All dieses ist aber auch, was nicht in jeder Hinsicht ein Einwand sein muss, aber eine wichtige Beobachtung ist, all dieses ist aber auch natürlich stets ganz handfest ökonomisch profitabel. Ein Indikator, dass gerade die neue Aufmerksamkeit auf das Sterben eher den Imperativen einer produktiv orientierten Politik und vielleicht auch einer Lebensoptimierungspolitik gehorcht, als dass es wirklich um den Tod als das andere des Lebens ginge, ist die Tatsache, die Sie beobachten können, dass, wenn Sie nochmal auf die Diskursebene gehen, Wenn Sie sich also das Reden rund um diesen, ich sag mal, diese neuen Aktivitätsoptionen, was das Sterben angeht, genauer betrachten, dass in diesem Zusammenhang immer mehr tatsächlich das Interesse dem Sterben gilt, also dem vor dem Tod liegenden Sterbevorgang, und dass der Tod gerade im Diskurs von Hospizen und Palliativbehandlung erstaunlich wenig thematisiert wird. Im Verhältnis tatsächlich wenig. Es lohnt sich hier auf die Wortwahl zu achten. Der Diskurs um das selbstbestimmte Sterben, wie das heute beispielsweise heißt, ist tatsächlich im Wortsinne ein Diskurs um das Sterben. Nur aus dem, was man gewissermaßen vom Leben her sehen, erkennen und auch aktiv umgestalten kann, besteht, könnte man zugespitzt sagen, überhaupt noch das ganze Phänomen. Es gibt Bücher wie etwa Die neue Sichtbarkeit des Todes, das ist der Titel eines von Thomas Machow soeben herausgegebenen Sammelbandes, der übrigens den Schwerpunkt auf die mediale Darstellung legt. Aber auch da geht es nicht nur um Tod, sondern auch um die Darstellung von Sterben. Also hier taucht das Wort Tod auf im Titel dieses neuen Buches. Kann man jetzt sagen, hätte vielleicht einen Symptomwert. Es ist aber eine Ausnahme. Die Regel ist, dass das Sterben thematisiert wird und dass sich heute die Überlegungen der Soziologen und der Philosophen, die sich in diesem Feld auf die Ethik zunehmend beschränken, tatsächlich Sterbeethik, Sterbetheorien in den Blick nehmen. Meines Wissens ist an der Universität München im Moment ein Sonderforschungsbereich in Vorbereitung. Sonderforschungsbereiche sind also ganz große Grundlagenforschungsbereiche, die von der DFG gefördert werden. Dieser Sonderforschungsbereich wird, wie man hört, den Titel tragen: Pragmatik des Sterbens. Also da sehen Sie sehr stark, wie dieser Akzent auf den Prozess und auch auf das Machen gelegt wird und eigentlich der Tod als Thema allenfalls zur Horizontfigur wird, jedenfalls aber nicht mehr in der traditionellen Weise als eigenes Thema reflektiert und in die todestheoretischen Diskussionen, die es bislang gibt, eingebettet wird. Also Pragmatik des Sterbens. Ich finde das eine sehr symptomatische Perspektivierung, wobei ich das jetzt nicht moralisieren will, sondern einfach interessant finde. Und sehr markant finde ich eben dieses Stichwort von der Pragmatik, was eine kreative Idee ist, da so dran zu gehen, also diesen Terminus zu prägen. Aber es bringt diese Dimension des Gestaltbaren tatsächlich in den Vordergrund. Vielleicht könnte man sagen, wenn der Tod in der Moderne im Zeitalter des Lebens verschwindet, dann verschwindet er hinter einem großen, teils verschwiegenen, teils offen auftretenden und auf jeden Fall zunehmenden Interesse am Sterben. Am Sterben als etwas, das man machen kann und das man zur Verbesserung der Erbsubstanz, zur Verwertung von Körperstoffen und als gutes Sterben in Gestalt einer Fülle von Dienstleistungen, von der Schmerzvermeidung bis zum Tod auf Bestellung, auch am Sterbenden produktiv machen kann. Ich hatte etwas plakativ gesagt, aus dem Tod werde mit der modernen biologischen Perspektive nur mehr ein Lebensende. Er erscheine sogar als ein vom Leben selbst eingerichtetes, also ein gewissermaßen lebensdienliches oder potenziell lebensdienliches Lebensende. Wir könnten diese plakative Beobachtung nun ergänzen. Und dieses Lebensende, so könnte man fortsetzen, ist auch in dem Sinne dem alten Todesverständnis fremd geworden, als auf der Ebene der Gesellschaft wie auf der Ebene des Einzelnen an diesem Lebensende offenbar nichts Passives mehr übrig bleibt. Kein Widerfahrnismoment. Es ist eine Art Aktivitätsstil, mit dem der Tod überzogen wird, was ihn vom Widerfahrnis, vom Rätsel, vom Geheimnis, vom ganz anderen in eine Quasi-Handlung, eine der Optionen unter den verschiedenen Wahlmöglichkeiten namens Sterben, verwandelt. Eine Handlung, die man scheinbar ganz und gar gestalten kann. Das moderne Sterben wäre in dieser Lesart bereits seit 1900 das Gegenteil einer einfach nur vernachlässigten, kurz und schnöde abgewickelten letzten Etappe der Krankenbehandlung. Es wäre, sei es auf der Intensivstation, sei es im Hospiz, Teil eines großen Herstellungsprojekts geworden. Wo vorher die individuell eingeübte Sterbemoral dem Tod eine Gestalt gab, eine in vielem rätselhafte Gestalt, die Gesellschaft das Wie des Sterbens aber dem Schicksal überließ, bis auf wenige Punkte, Krieg und so weiter, wo das klar war, dass gestorben werden musste und damit war auch die Form klar, wo aber früher eben im Wesentlichen die Gesellschaft das Wie des Sterbens dem Schicksal überließ, da organisiert die Gesellschaft heute vielerlei frei wählbare, aber jeweils nützliche Versionen des Sterbens. Und der Tod, was der Tod denn nun letztlich ist, das ist das, was unsere Gesellschaft in gewisser Weise offen lässt, dem Einzelnen überlässt oder wie auch immer. Also verbindliches sich einig sein über das, was der Tod ist, ist überhaupt nicht erforderlich in dieser Gesellschaft, in der unterschiedliches Sterbegestalten auf der Agenda steht. Im strengen Sinne sieht man also von dem, was uns ganz persönlich und überhaupt nicht vorwegnehmbar zustoßen kann, vom Tod, wenn man ihn denn so definieren will, ab, wenn man in dieser Weise sich aufs Sterben konzentriert. Damit zur Zusammenfassung. Erstens, in der Nachkriegszeit ist der Tod nicht mehr wirklich ein prominentes Thema der Philosophie. Wenn, dann sind es die NS, die Kriegs- und die Technikkritik, in denen vom Tod die Rede ist. Das Nachdenken über Auschwitz also, die Kritik der Atombombe und die Kritik der sogenannten Apparatemedizin. Zweitens. Mit der in den 1970er Jahren prominenten kulturhistorischen These vom Verschwinden des Todes in der Moderne korrespondiert das Anliegen der Hospizbewegung, dem Sterben als etwas von der Krankheit Verschiedenem eine eigene Bedeutung und eine eigene Würde, wie es da auch vielfach heißt, zu geben. Die dazugehörige Theorie, also die Kardinaltheorie jedenfalls, ist eine psychologische. Die Theorie der fünf Phasen des Sterbens der Psychiaterin und Hospizaktivistin Elisabeth Kübler-Ross. Drittens, das ist jetzt der Exkurs gewesen und das muss ich sehr stark sagen, ist sozusagen meine These und nichts, was jetzt in jeder Hinsicht als lehrbuchfähige allgemeine Einsicht verkauft werden sollten. Drittens, Hospizbewegung. Und die viel ältere Right-to-Die-Bewegung nehmen beide für sich das Ziel in Anspruch, dem lange Zeit ignorierten Problem, dem angeblich lange Zeit ignorierten Problem des Sterbens, jenseits der herkömmlichen Klinik neue Freiräume zu erobern. Dabei freilich geraten moderne Selbstbestimmungsargumente, die, sage ich mal, den 68er-Stil widerspiegeln, und sehr viel ältere Pro-Euthanasie-Argumente zuweilen in eine durchaus große Nähe zueinander. Viertens, auf Abstand betrachtet ist die Frage, ob es überhaupt stimmt, das Schema von der Verdrängung bzw. Unsichtbarkeit des Todes auf der einen Seite und dessen Anerkennung bzw. Sichtbarkeit auf der anderen Seite, die es erst noch zu erkämpfen gelte. Die Frage ist, wurde der Tod in der herkömmlichen Klinik, an der man sicherlich zu Recht vieles kritisiert hat, wurde der Tod tatsächlich verdrängt? War das der Hauptpunkt? Und die Frage ist umgekehrt, wird er in Hospizen jetzt denn tatsächlich vor allem endlich anerkannt und quasi befreit? Fünftens, eine alternative These würde auf beide Fragen mit einem eher Nein antworten und die These würde lauten, sowohl in der herkömmlichen Klinik als auch in den pathetisch als Befreiung auftretenden Hospizen und überhaupt in der neuen Kultur des Sterbens, die sich durch Hospize, aber auch zum Beispiel durch Sterbehilfe in den letzten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts durchsetzt, zeigt sich gleichermaßen etwas ganz anderes, nämlich, dass der Tod in der Moderne zunehmend einer Logik der Gestaltung, der Nutzung und des Produktivmachens unterliegt. Also dem unterliegt, was heute als liberaler Aktivitätsstil sozusagen im Angebot ist, was vielleicht zu früheren Zeiten sehr viel stärker innerhalb von Institutionen als Produktionsvorgang betrieben wurde, der primär in der Hand der professionellen Produzenten, sag ich mal, lag. Ja, damit bin ich am Ende der Vorlesung. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke auch für die Geduld mit der einen oder anderen Überziehung. Ich gelobe da Besserung. Ich habe selber gemerkt, unterwegs sozusagen, dass das Thema im Grunde viel zu umfangreich ist für ein Semester. Selbst wenn wir diese 2, 3 verlorenen Sitzungen gehabt hätten, hätte es insbesondere über das 20. Jahrhundert noch viel, viel mehr zu erzählen gegeben, sodass Sie jetzt bitte nicht denken, dass Sie da jetzt schon alles gehört haben, sondern weiter neugierig bleiben auf dieses Themenfeld. Gute Zeit.